Guten Morgen, liebe Gäste. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Heute soll es wieder im Markus-Evangelium weitergehen. Nochmals die Gleichnisreden von Jesus. Ihr dürft schon mal Markus-Evangelium Kapitel 4 aufschlagen. Jesus hat nach seiner Verwerfung von den Pharisäern und Schriftgelehrten nur noch in der Öffentlichkeit durch Gleichnisse geredet. Dies war Gericht an ihnen, damit sie sehen und nicht wahrnehmen und hören und nicht verstehen, damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben wird, wie es im Kapitel 4, Vers 12 steht. Gottes Gericht an der geistlichen Führung, weil sie den Sohn Gottes abgelehnt und sich gegen den Heiligen Geist versündigt haben. Bei ihnen prallte das Wort Gottes, das Evangelium, der gute Same ab, wie wenn es auf einen harten, festgetretenen Boden fällt. Und seinen Jüngern und seinen Angehörigen aber hat er die Gleichnisse erklärt, damit sie hören, sehen und verstehen konnten. Nur drei Gleichnisse hat Markus überliefert, obwohl Jesus viel mehr Gleichnisse gepredigt hat. Wir schauen heute nun auf das Gleichnis Nummer 2 und 3. Wobei das Gleichnis 2 ein Sondergut von Markus ist, nur er erzählt dieses Gleichnis. Beginnen wir mit dem Gleichnis 2 von der selbstwachsenden Saat. Dazu lese ich euch jetzt Markus 4, die Verse 26 bis 29. Und er sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf das Land wirft und schläft und aufsteht Nacht und Tag. Und der Same sprießt hervor und wächst, er weiß selbst nicht wie. Die Erde bringt von selbst Frucht hervor, zuerst Gras, dann eine Ähre, dann vollen Weizen in der Ähre. Wenn aber die Frucht es zulässt, so schickt er sogleich die Sichel, denn die Ernte ist da. Alle drei Gleichnisse vom Markus-Evangelium drehen sich um einen Sämann, der Samen ausstreut, um Frucht zu erhalten. Und mit diesen Gleichnissen will Jesus Christus das Reich Gottes und seine Gesetzmäßigkeiten erklären. Es soll seinen Nachfolgern zeigen, wie das Reich Gottes entsteht, wächst und dann Frucht bringt. Wenn wir nochmal auf das erste Gleichnis vom Sämann, der auf die vier verschiedenen Ackerböden aussät, zurückschauen, dann können wir Folgendes festhalten. Der Same ist gut. Es kommt auf den Boden an. Und seit dem Sündenfall ist der Erdboden verflucht, laut 1. Mose 3. Dieser harte mit Steinen, Dornen und Disteln verunreinigte Boden zeigt uns den Herzensboden von uns Menschen. Würde nicht an ihm gearbeitet werden, würde er keine Frucht bringen. Aber durch Gottes Gnade bearbeitet er manchen Herzensboden und reinigt ihn, damit er weich und rein wird. In ihn kann der Same nun fallen und aufgehen, weil er vorbereitet wurde. Somit war die erste Hauptaussage des ersten Gleichnisses, Der gute Samen, der in einen guten Boden fällt, bringt Frucht. Der gute Samen, der in einen schlechten Boden fällt oder auf einen schlechten Boden fällt, bringt keine Frucht. Es geht also um die Voraussetzung, dass Frucht entstehen kann. Der gute Same muss auf guten Boden fallen. Dann entsteht Frucht, und zwar 30, 60 oder 100-fach. In den beiden heutigen Gleichnissen nun, die wir betrachten, geht der Fokus nun von den vier Ackerböden oder von den vier Böden auf den guten Boden, in dem Frucht entsteht. Wir schauen also bei den heutigen beiden Gleichnissen nur noch auf diesen einen guten Boden. Dann lautet die Kernaussage von unserem ersten heutigen Gleichnis: Der gute Same bringt in einem Boden von selbst Frucht. Wenn der gute Same in einen guten Boden fällt, entsteht Frucht. Der gute Same beinhaltet alles, damit Frucht entstehen kann. Und das dritte Gleichnis dann vom Senfkorn, das wir nachher betrachtet, hat dann die Aussage: Der gute Samen, der in einen guten Boden fällt, bringt große Frucht. Soweit in Kürze die Hauptaussagen der drei Gleichnisse. Jesus lehrt diese Wahrheit und erklärt damit das Reich Gottes und seine Gesetzmäßigkeiten. So funktioniert das Reich Gottes, genau so und nicht anders. Darum beginnt er jetzt auch in unserem zweiten Gleichnis in Vers 26 folgendermaßen. Und er sprach: Mit dem Reich Gottes ist es so. Aber da entsteht jetzt einfach die Frage: Was ist das Reich Gottes? Oder wo ist das Reich Gottes? Wann hat es begonnen? Wann endet es? Jesus sagt in Markus 1, Vers 15: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das Reich Gottes wurde schon im Alten Testament durch die Propheten angekündigt. Und als dann die Zeit erfüllt war, kam es im Sohn auf diese Welt. Es kam mit ihm. Und am Schluss der Bibel lesen wir dann in Offenbarung Kapitel 10, Vers 6 bis 7. Es wird keine Frist mehr sein, sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er posaunen wird, wird auch das Geheimnis Gottes vollendet werden. Wenn Gott dem siebten Engel befiehlt, die Posaune zu blasen, ist das Reich Gottes vollendet. Das Reich Gottes oder die Königsherrschaft, wie wir auch sagen können, ist Jesus Christus selber, der schon durch Propheten angekündigt wurde, gekommen, als die Zeit erfüllt war, proklamiert er diese seine Königsherrschaft allen seinen Geschöpfen. Diese Königsherrschaft begann mit seiner Thronbesteigung dann auf Golgatha, mit seinem Tod und seiner Auferstehung hat er diesen ewigen Thron dann bestiegen und regiert seither zur Rechten Gottes. Diese, seine Königsherrschaft, beginnt auch mit der Ausstreuung eines Samens. Denn Jesus Christus sagt selber in Johannes Kapitel 12, Vers 24, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Er selbst, Jesus Christus, ist also das Weizenkorn. Er ist dieser Same, der in die Erde fällt und sterben muss. Ohne dieses Hingeben und Sterben entsteht keine Frucht, entsteht keine Vervielfältigung. Das ist der Preis der Königsherrschaft, um sie aufzurichten. Und durch sein stellvertretendes Opfer ist Leben dann in diesem Reich auch möglich. Er opfert sich dafür, damit wir leben können. Dieses Reich Gottes entsteht nur durch ihn. Er ist das Wort Gottes, das dieses Leben schaffen kann. Er selbst ist das Wort, er ist das Evangelium, er ist die gute Botschaft, die verkündigt werden muss und soll. Darum, wenn wir sagen, dass wir das Evangelium verkündigen, müssen wir Jesus Christus verkündigen, sein Kommen auf diese Erde, sein Leben, sein Sterben, seine Auferstehung, sein Regieren und sein Herrschen auch. Diese Königsherrschaft muss verkündigt und proklamiert werden. Dieses Reich bleibt in Ewigkeit. Seine Herrschaft hört nie auf. Dieses Reich wächst und breitet sich immer mehr aus. Wenn wir das Wort Gottes verkündigen, die gute Nachricht, dann dürfen wir nicht nur, was vollkommen menschlich ist, von unserer Rettung reden, sondern auch von seiner Königsherrschaft, der man sich unterwerfen muss, denn sonst unterwirft er uns. Denn laut Philipper 2, Vers 10 werden sich jedes Knie vor ihm beugen, freiwillig oder unfreiwillig. Das ist der Same, der heute ausgestreut werden muss. Das Wort Gottes, das Evangelium, hat dann diese Kraft, neues Leben entstehen zu lassen und Frucht zu bringen. Und dieses Reich Gottes nun erklärt er mit dem Bild eines Landwirtes. Der Landwirt streut den Samen auf das vorbereitete Land. In unserem Text heißt es, wie wenn ein Mensch den Samen auf das Land wirft. Und das muss bis heute geschehen. Das ist der Auftrag Jesu an seine Jünger. Wenn wir dies nicht tun, kann kein neues Leben entstehen. Und bei der letzten Predigt vom Sämann haben wir auch gehört, dass wir als Sämänner nicht die Herzensböden kennen. Wir wissen nicht, wohin es fällt. Und somit ist unser Auftrag, allen Menschen die gute Nachricht zu bringen und somit überall hin auszustreuen. Dann trifft es auch gute Böden, in denen der Same dann zu seiner Zeit aufgehen wird. Und dies tut der Sämann und dann ist seine Aufgabe getan. Er hat seinen Dienst getan, er darf schlafen gehen und aufstehen, wie es in unserem heutigen Text heißt. Haben wir so eine Einstellung und so eine Gelassenheit, wenn wir Zeugnis von der in uns liegenden Hoffnung gegeben haben? Überlassen wir es dann Gott oder versuchen wir nachzuhelfen, zu ziehen und zu zupfen, Eventuell den Boden etwas zur Seite zu schieben und das Samenkorn etwas rauszuholen, näher an die Oberfläche, ja, damit es schneller kommt. Nein, einfach aussehen und dann zur Ruhe kommen und Gott vertrauen, dass er sein Wort, dass er mit seinem Wort bewirkt, was ihm gefällt und es ausführt, wozu er es sendet, das ist Glaube. Paulus schreibt dann in 1. Korinther Kapitel 3, Vers 6 bis 8 noch Folgendes. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der da pflanzt etwas, noch der da begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Der aber pflanzt und der begießt sind eins. Jeder aber wird seinen Lohn empfangen, nach seiner eigenen Arbeit. Hier wird nun außer dem Pflanzen und Säen auch noch das Begießen genannt, was auch wichtig ist. Aber das Entscheidende, Gottes Wachstum, ohne dieses Wachstum Gottes keine Frucht. Und dann kommt der entscheidende Satz in unserem Gleichnis. Der Same sprießt hervor und wächst. Und er weiß selbst nicht wie. Dieses Aufgehen, dieses Sprießen ist ein Geheimnis. Wir können nur staunend sehen und Gott dafür danken, wenn wir es erleben dürfen. So wie wir keine Frucht im Erdboden entstehen lassen können, können wir auch keine geistliche Frucht in einem Menschen entstehen lassen. Gott hatte schon bei der Schöpfung am dritten Tag dies so festgelegt, dass Bäume, Gräser und das Kraut einen Samen in sich haben sollen, damit es sich vermehrt. Und so hat er auch den geistlichen Samen festgelegt, der neues Leben schenken wird. Die Erde bringt von selbst Frucht hervor. Vers 28. Glauben wir das? Leben wir das? So tröstlich, dass es nicht an mir liegt, ob jemand zum Glauben kommt. Das Wort für die Entwicklung des Korns im Boden von selbst ist das griechische Wort automate, von dem das deutsche Wort automatisch hergeleitet wird. Von selbst, also automatisch entsteht Frucht. Es ist ein selbst ablaufender Prozess. Aber glauben wir auch, dass Gott dies alles tut? Glauben wir, dass das Wort Gottes genug ist? Oder theologisch ausgedrückt, dass das Wort Gottes allgenügsam ist? Dass Gott durch sein Wort automatisch Leben schafft, wenn es in gute, vorbereitete Herzensböden fällt? Lebe ich entsprechend? Und handle ich auch danach? Ich muss sagen, ich freue mich an der Christusgemeinde. Und vielleicht ist es euch auch schon aufgefallen, dass wir einen sehr schlichten und einfachen Gottesdienstablauf haben. Ohne viel drumherum. Am Anfang das Hinführen zu dem lebendigen Gott. Mit anschließend passendem Lied. Danach das Vorlesen des heiligen Wortes Gottes in der Schriftlesung. Dann ein Lied, das uns auf das Hören des Wortes Gottes vorbereiten soll. Gefolgt von einer wortzentrierten Predigt mit anschließenden Liedern und Gebetsgemeinschaft. alles auf Gott und sein Wort hin ausgerichtet. Es drückt aus, dass die Leitung an das Wirken des Wortes Gottes glaubt und dies in den Mittelpunkt des Gottesdienstes stellt. Ohne noch viel Beiwerk, um Menschen zu locken oder zu versuchen, ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Und auch in der Predigt stehen Gottes Wirken und Handeln, seine Souveränität und Heiligkeit im Mittelpunkt. Und nicht, wie lange kann und darf eine Predigt sein oder die Menschen, um die Menschen zu verlieren. Oder wann baue ich eine Auflockerung ein, um die Aufmerksamkeit wieder zu erlangen. Unser Gottesdienstablauf und unsere Predigten zeigen mir das Vertrauen auf Gottes Wort, das allein neues Leben schaffen kann und wird. Zuerst den grünen Halm, dann die Ehre und dann den vollen Weizen in der Ehre. Dass dies geschieht, liegt allein an dem guten Samen, der in die gute Erde fällt, die Gott vorbereitet hat. Überprüfen wir deshalb auch unser Handeln und Denken, ob wir diese Allgenügsamkeit des Wortes Gottes in unserem Leben oder mit unserem Leben unterstreichen oder nicht. Dieses Wachstum muss dann aber auch der Landwirt abwarten. Er kann nicht aus Ungeduld schon vorher ernten, sonst bekäme er nämlich keine Frucht. In unserem Gleichnis heißt es am Schluss: Wenn aber die Frucht es zulässt, so schickt er sogleich die Sichel, denn die Ernte ist da. Die Frucht muss zur Reife kommen und erst wenn sie reif ist, wird sie geerntet. Lasst uns also glauben, dass das Wort Gottes die Kraft hat, neues Leben zu schaffen und dadurch Frucht für ihn entsteht. Kommen wir zum zweiten Gleichnis, die Verse 30 bis 34. Und er sprach: Wie sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Oder in welchem Gleichnis sollen wir es darstellen? Wie ein Senfkorn, das, wenn es in die Erde gesät wird, kleiner ist als alle Arten von Samen, die auf der Erde sind. Und wenn es gesät ist, geht es auf und wird größer als alle Kräuter und es treibt große Zweige, sodass unter seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten können. Und in vielen solchen Gleichnissen redete er zu ihnen das Wort, wie sie es zu hören vermochten. Ohne Gleichnis aber redete er nicht zu ihnen, aber seinen Jüngern erklärte er alles besonders. Mit was kann man das Reich Gottes vergleichen oder darstellen, ist hier die Frage. Und Jesus wählt auch jetzt im dritten Gleichnis die Landwirtschaft mit Samen und Frucht, um Gottes Reich und seine herrliche Königsherrschaft zu beschreiben. Der Same ist das Senfkorn. Die Rede, das Samenkorn des Senfs hat nur einen Durchmesser von 0,95 bis 1,1 Millimeter, also rund den Durchmesser von einem Millimeter. Aus ihm dann wächst aber ein Strauch oder man könnte schon sagen ein Baum von 2,5 bis 3 Meter Höhe. Das ist das Bild, das Jesus hier verwendet. Dieses kleine Senfkorn wird in die Erde gesät. Und die Rede ist auch hier von dem guten, von Gott vorbereiteten Erde. Das Senfkorn hat die besten Bedingungen. Gute Erde und guter Same in dem alles steckt, damit neues Leben entstehen kann. Der Same geht in diesem Boden auf und sprießt empor. Er wird größer und größer, bis alle Gewächse um sich herum, bis er alle Gewächse um sich herum übersteigt. Seine Äste werden stärker und stärker. Er bietet nun Zuflucht, Schatten und Schutz für Tiere und Vögel. Von einem Millimeter Durchmesser zu 3 Metern Höhe. Was für ein Wandel. Er wird größer als alle Kräuter, heißt es hier in unserem Text. Darum auch nochmal die Kernaussage von vorher nochmals wiederholt. Der gute Samen, der in einen guten Boden fällt, bringt große Frucht. Das Reich Gottes, die Königsherrschaft Jesu, beginnt sehr klein und unscheinbar in einer Krippe in Bethlehem. Am Kreuz von Golgatha dann gab er sein Leben als Lösegeld für viele. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Dort wurde er, dieser Same, der in die Erde fällt und starb. Er wollte nicht allein bleiben. Er wollte Frucht. Er wollte eine Braut. So klein und so unscheinbar begann es am Passafest in Jerusalem, als er sein Leben als Samen hingab, um zu sterben. 50 Tage später dann schon an Pfingsten wurde durch den Heiligen Geist 3000 Menschen zu diesem Reich hinzugefügt. So bereitete sich von Jerusalem über Judäa nach Samaria und über die ganze Welt das Reich Gottes aus. Paulus, der Heidenmissionar, brachte es zu den Völkern und so verbreitete es sich über die ganze Erde bis heute. Es wird größer und größer. Die Zweige werden stärker und bringen Zuflucht und Heimat für viele. Hesekiel bringt ein ähnliches Bild für die Wiederherstellung des Königtums Davids. Wobei niemand anderes als unser Herr Jesus Christus und seine Königsherrschaft damit gemeint ist. Er schreibt in Hesekiel 17, die Verse 22 bis 23, dann Folgendes. So spricht der Herr, Herr, und ich selbst werde von dem Wipfel der großen Zeder einen Trieb nehmen und ihn einsetzen. Von dem obersten ihrer Triebe werde ich einen zarten abbrechen und werde ihn selber einpflanzen auf einen hohen und aufragenden Berg. Auf den hohen Berg Israels werde ich ihn pflanzen. Und er wird Zweige treiben und Frucht tragen und zu einer herrlichen Zeder werden. Und unter ihr werden alle Vögel wohnen und alles, was Flügel hat. Im Schatten ihrer Zweige werden sie wohnen. Ein kleiner, zarter Trieb wird abgebrochen und eingepflanzt. Er wächst zu einer großen, herrlichen Zeder auf, in der Vögel Schatten und Heimat finden. Auch Daniel darf Dinge schauen und erkennen. Hier geht es zwar nicht um Frucht, aber es geht um etwas Kleines, dass zu etwas sehr Großem heranwächst. Und ich finde das ein wunderbares Bild. Er sieht nämlich einen Stein, der nicht von Menschenhänden losgebrochen wird. Er rollt und rollt, zerstört Weltreiche, bis er zu einem großen Berg wird, der dann die ganze Erde erfüllt. Ich lese euch dazu Daniel 2, die Verse 31 bis 35. Und siehe, ein großes Bild. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Es stand vor dir und dein Aussehen war furchtbar. Dieses Bild, sein Haupt war aus feinem Gold, seine Brust und seine Arme aus Silber, sein Bauch und seine Lenden aus Bronze, seine Schenkel aus Eisen, seine Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Und du schautest, bis ein Stein losbrach, und zwar nicht durch Hände, und das Bild an seinen Füßen aus Eisen und Ton traf und sie zermalmte. Und sie wurden wie Streu aus den Sommertennen, und der Wind führte sie fort, und es war keinerlei Spur mehr von ihnen zu finden. Und der Stein, der das Bild zerschlagen hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Ein Bild, das Daniel sehen darf und einen Traum deuten darf, das vier Weltreiche darstellen soll, wird von einem Stein, der nicht durch Menschenhände, sondern von Gott selber losgebrochen wurde, getroffen und zerstört. Dieser Stein wird zu einem großen Berg, der dann die ganze Erde erfüllt. Ein Stein wird zum Berg. Er zerstört Weltreiche und beherrscht und erfüllt dann selbst die ganze Erde. Ein kleiner Stein wird so zum Weltbeherrscher. Und im gleichen Kapitel in Vers 44 können wir dann lesen, wie Daniel es deutet. Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Dieser Stein des Anstoßes, dieser Fels des Ärgernis ist zum Eckstein geworden, wie es 1. Petrus Kapitel 2, Vers 6 bis 8 schreibt. Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Stein. Und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Anstoßes zur Sünde, da sie nicht gehorsam waren, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind. Dieser Stein, an dem sich die Pharisäer und Schriftgelehrten gestoßen haben in den ersten drei Kapiteln vom Markus-Evangelium und sie ihn deshalb verworfen haben, ist der kostbare Eckstein des Königreiches Jesu, das immer größer wird. Und so vergleicht Jesus sein Reich mit einem Samen, der große Frucht bringt. Mit einem Zweig, der zu einer herrlichen Zeder heranreift, oder mit einem Stein, der zum großen Berg wird. Und wir als Gläubige dürfen heute auf fast 2000 Jahre zurückschauen und dürfen sehen, wie diese Frucht wächst. Wie der Baum immer größer wird, wie der Stein zum Berg aufwächst. Wir dürfen schauen auf die Königsherrschaft Jesu, vor dem sich jedes Knie beugen wird und muss. Und unsere Aufgabe ist es, den Samen in den Boden zu bringen, bis der siebte Engel posaunt. Wie tröstlich ist es, zu sehen, wie dieses Reich wächst. Wir dürfen dabei sein. Wir dürfen dazugehören. Aber lasst uns dies in unserem Leben ausdrücken, dass wir davon überzeugt sind, dass das Wort Gottes die Macht hat, neues Leben zu schaffen und nicht wir dies tun müssen. Lasst uns aussehen und schauen, was Gott dann tut. Und unser Glaube, dass er es tut, ehrt ihn. Amen.